Nach einer längeren Pause setzen wir heute unsere Reihe über das Markus-Evangelium fort. Das letzte Mal ging es um den Rangstreit der Jünger, beziehungsweise um die Frage, wer von ihnen denn der Größte sei. Und Jesus hat ihnen eine Therapie dagegen verordnet, aus zwei Wörtern nur: bitte dienen. Nun ist das auch in unserem normalen Leben so. Eine verordnete Therapie braucht manchmal ein bisschen, bis sie dann auch zu einer Heilung führt. Und dass das bei den Jüngern nicht sofort wirkte, lässt die nächste Begebenheit erahnen, die Markus dann schildert. Markus 9, zunächst mal der Vers 38. Da sagt Johannes zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten, ihn daran zu hindern. Da war also einer, der Dämonen ausgetrieben hat. Das machten damals neben Jesus auch andere, und er tat das im Namen von Jesus, und ganz offensichtlich hatte er Erfolg dabei. Und die Jünger haben sich daran gestört und haben versucht, diesen Mann daran zu hindern. Viel mehr können wir dazu gar nicht sagen. Vielleicht war es ein Jesus-Nachfolger, der nicht zum Jüngerkreis gehörte. Vielleicht einer von den 70, die Jesus schon mal ausgesandt hatte, der das dann weiter tut. Wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls tut hier einer Gutes im Namen von Jesus. Denn einen Dämon auszutreiben war gut. Für den Menschen, der dann nicht mehr besessen war, für die Familie, für die ganze Umgebung. Also es war gut. Hier tat einer etwas Gutes im Namen von Jesus. Was um alles in der Welt hatten die Jünger dagegen? Johannes selbst gibt als Begründung an: Wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Offensichtlich ging es ihm also ein bisschen um Jesus und ganz viel um sich, beziehungsweise er wird zum Sprecher der Jünger. Es ging den Jüngern um sich selbst. Sie hatten so den Eindruck, dass sie die richtigen, die wahren Nachfolger sind und sie vielleicht Jesus so auch allein vertreten durften. Und hier zeigt sich dann auch Enge im Denken. Enge im Denken und ein Alleinvertretungsanspruch. Enge im Denken, Alleinvertretungsanspruch, klingt da was in euch? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, und wo die Gefahr lauert, und ich glaube, sie lauert seit 170 Jahren darin, dass wir freie evangelische Gemeinden sind. Wir haben ja vorige Woche, viele waren dabei, 150 Jahre Bund freie evangelischer Gemeinden gefeiert, das war gut, wir sind von Herzen dankbar. Die erste Gemeinde gibt es seit 170 Jahren. Ich glaube bestimmt, dass uns als freie evangelische Gemeinden so ein bisschen das begleitet. So dieses, wir gucken auf die anderen herab. Wir sind die, die eigentlich gut sind. Wir sind die Richtigen und alle anderen machen es irgendwie nicht so richtig. Wir gucken vielleicht auf die Katholiken herab, weil sie das mit der Reformation irgendwie nicht verstanden haben. Wir gucken auf die Volkskirchen, weil sie das Evangelium so ein bisschen verwässert haben. Wir könnten auch auf die Methodisten gucken, weil die taufen ja schließlich Kinder. Und interessant finde ich Folgendes: In Dillenburg gab es viele Freikirchen und da gab es auch Brüdergemeinden, und die haben dann wiederum mit diesem Blick auf uns geschaut, als freie evangelische Gemeinden, weil wir hatten das mit dem Pastorensein nicht so richtig verstanden, dass die Bibel gar nicht von Pastoren redet. Und so kann man das weiter fortführen, immer weiter. Und ganz am Schluss haben wir wieder die Katholiken, die schauen auf diese kleinen Gruppen herab, weil sie ja schließlich nicht Weltkirche sind. Also ich glaube, dass das eine Gefahr ist, dass wir eng werden im Denken, dass wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen und dass wir so ein bisschen denken, wir haben es gepackt und alle anderen nicht. Und die Jünger, die sicher hofften, dass Jesus sie da irgendwie unterstützt und ihnen auf die Schultern klopft und sagt: Ja, gut gemacht, Männer. Und wenn ihr wieder einen seht, der sowas tut, dann unterbindet das auch. Jesus muss sie wieder ermahnen mit drei schlichten Wörtern: Hindert ihn nicht. Hindert ihn nicht, diesen Mann, der da im Namen von Jesus Gutes tut. Und das ist gut, wir können auch anerkennen, wenn das geschieht, wenn im Namen von Jesus Gutes geschieht. Ganz kleines Beispiel: Ihr wisst ja, dass ich den Armin Burani so ein bisschen betreue, den Asylanten, der in Heringhausen wohnt, und jetzt war eine Frage aufgetaucht und ich war einfach überfordert. Und da war es gut, dass wir nach Bad Arolsen miteinander fahren können zum diakonischen Werk. Die haben da eine Flüchtlingsberatungsstelle, da sind Leute, die sich um Asylbewerber kümmern, die sich mit den Gesetzen auskennen. Wir waren da, halbe Stunde, haben mit dem Mitarbeiter gesprochen, der hat uns beraten und wird einen Brief schreiben ans BAMF und so. Und es ist gut. Und die tun das im Namen von Jesus. Und ich erwische mich selber dabei, dass ich manchmal so ein bisschen da drauf gucke und denke, ja, ist ja nur Diakonie. Was heißt denn nur Diakonie? Alles, was im Namen von Jesus passiert, ist gut. Wenn Asylbewerbern geholfen wird, im Namen von Jesus, ist das gut. Es geht nicht um uns als freie evangelische Gemeinde hier in Flechtdorf, geht schon gar nicht um uns persönlich. Es geht darum, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ausgebreitet wird. Und es ist doch gut, dass wir das nicht allein machen müssen. Wir werden doch völlig überfordert. Wir kriegen das ja kaum geregelt hier mit dem kleinen Flechtdorf, dass hier das Evangelium in die Häuser kommt, geschweige denn von der Großgemeinde Diemelsee. Wir brauchen ja nicht darüber nachdenken, dass wir Verantwortung übernehmen könnten für einen Landkreis, für Hessen, für Deutschland, die EU, für die ganze Welt. Wie denn? Freuen wir uns also über jeden, der mitwirkt, der hier bei uns und in unserem Land und auf der ganzen Welt Gutes tut im Namen von Jesus. Jesus begründet es dann so: Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Nochmal der große Zusammenhang. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Das bedeutet für ihn Leiden und für die Jünger auch. Und er hat es den Jüngern schon sehr deutlich gesagt: Wenn ihr weiter mit mir auf dem Weg unterwegs seid, wird euch das ins Leid führen. Und weltweit, ihr wisst das, aber ich sage es einfach nochmal, dass es uns wirklich auch ans Herz geht, weltweit ist das der Normalzustand, dass wir nicht verfolgt werden, dass wir hier frei Gottesdienst feiern können, dass ihr, wenn ihr wollt, euch heute Nachmittag noch in dem Ort, wo ihr lebt, mitten in den Ortskern stellen könnt und könnt laut schreien: Jesus liebt dich. Das könnt ihr, das dürft ihr. Ihr werdet morgen nicht im Gefängnis sitzen, ihr werdet auch keine Strafe bezahlen. Das ist die Ausnahme. Der Regel ist das, was Jesus hier sagt: Menschen werden verfolgt werden. Und da ist es gut, wenn Christen, weil sie Christen sind, Freunde finden. Wenn sie Menschen finden, die ihnen nur diesen Becher Wasser geben, diese ganz kleine Wohltat. Denn Feinde haben sie genug. Jede Unterstützung ist wertvoll, darauf weist Jesus hin. Und wir sollten nicht durch enges Denken und durch Hartherzigkeit das ignorieren und uns vielleicht sogar von diesen Dingen dann abschneiden. Also, Jesus sagt, es ist gut, wenn jemand in meinem Namen Gutes tut, weil der wird nicht so schnell euch schlecht behandeln. Verwirrend ist, dass Jesus in Lukas 11, Vers 23 das glatte Gegenteil sagt. Da sagt er: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Aber das ist kein Widerspruch, sondern zeigt, dass man bei Bibelworten gucken muss, in welche Situation werden sie hineingesprochen. Und hier geht es um was anderes. Bei dem, was wir eben gesehen haben, geht es darum, alle, die nicht gegen Jesu sind, die sind letztlich für ihn, weil sie ihn nicht bekämpfen. Und da dürfen wir uns drüber freuen. Hier geht es um was anderes. Hier geht es um die Frage: Wie kommen Menschen eigentlich in den Himmel? Und da reicht es nicht, nicht gegen Jesus zu sein. Ganz viele unserer Zeitgenossen ticken so. Also ihr habt vielleicht auch schon so Gespräche geführt, wenn ihr mit Menschen versucht, über Gott zu reden, über Jesus, sagen euch ganz viele: Ja, ich habe ja nichts dagegen. Aber das reicht nicht. Mal alle, die verheiratet sind oder verheiratet waren, mal alle melden, denen es ausgereicht hat, damals, als ihr euren Liebsten kennengelernt habt, dass der gesagt hat: Du, ich würde dich gern heiraten, ich habe nichts gegen dich. Mal kurz melden. Reicht nicht, ne? Reicht nicht. Und auch die, die nicht verheiratet sind, Lisa, Adrian, ihr habt es ja noch vor euch hoffentlich, das reicht nicht, ne? Das reicht nicht. Man will hören: Ich bin für dich. Du bist mein Augenstern. Ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Und darum geht es, dass Jesus sagt: Es reicht nicht zu sagen, du Jesus, ich habe nichts gegen dich. Sondern an der Stelle sagt Jesus: Ja, du musst was für mich haben. Folge mir nach. Von daher, das ergänzt sich. Auf der einen Seite können wir froh sein, wenn Menschen uns freundlich begegnen, weil wir Christen sind. die müssen nicht unbedingt wiedergeboren sein. Das reicht, wenn sie uns freundlich behandeln. Aber wenn es um die Frage geht, wie kommst du in den Himmel, dann müssen wir das auch betonen, du brauchst Jesus. Und manchmal kippt dann die Freundlichkeit. Ja, das ist dann so. Christen in den verfolgten Ländern, die könnten es ganz leicht machen, indem sie schweigen. Machen sie aber nicht. Sie betonen das. Sie laden Menschen ein zu Jesus und manchmal kippt es dann. Das ist dann der Preis. Wir überspringen jetzt ein paar Verse, die wir dann nächste Woche anschauen und gehen direkt zu Vers 49. Und das, was Jesus hier sagt, klingt merkwürdig. Jesus sagt, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das wäre jetzt mal interessant, wir würden mal eine Pause machen. Ihr würdet so in kleinen Gruppen mal drüber reden. Wie versteht ihr das, was Jesus hier sagt, beziehungsweise versteht ihr es überhaupt? Es ist ein Bildwort. Blend mal ganz an den Anfang unserer Predigtreihe zurück, als es um Gleichnisse geht. Und da habe ich dann ja auch gesagt, Gleichnisse sind auch so Rätselsprüche, die was zum Klingen bringen wollen, wo wir drüber stolpern. Und das ist hier sowas, was klemmt. Ein Bild, das klemmt. Oder habt ihr schon mal mit Feuer gesalzen? Es wird ja warm, Grillsaison geht so langsam los. Versucht doch mal nächste Woche mit Feuer zu salzen. Und dann könnt ihr gerne nächsten Sonntag über eure Erfahrungen hier erzählen. Also, wir merken irgendwie, klemmt irgendwie. Ne? Man kann mit Salz salzen, aber mit Feuer salzen funktioniert irgendwie nicht. Eine Spur führt ins Alte Testament. Dort, wisst ihr, wurden Tiere geopfert. Was uns aber nicht so bewusst ist, mir war es auch wieder entfallen, ist, dieses Fleisch, was dann geopfert wurde und was auch verbrannt wurde, wurde vorher eingesalzen. So, warum salzt man Fleisch, was man verbrennt? Ergibt keinen Sinn. Ist also klar, es geht um was Symbolisches. Das Salz, mit dem das gesalzen wurde, machte deutlich, dieses Opfer wird jetzt erstmal gereinigt und es wird geheiligt. Und Salz stand auch für Dauer. Und hier kommen Feuer und Salz zusammen. Und das meint Jesus höchstwahrscheinlich hier. Feuer hat an dem Neuen Testament oder auch im Alten schon oft so, ist ein Bildwort für Prüfungen, auch für Verfolgungen. Und Jesus sagt dann ohne Bild, jeder Jünger, darum geht es, um Nachfolger, jeder Jünger wird durch Prüfungen gehen. Und das ist so wie im Alten Testament diese gesalzenen Opfer. Und Feuer dient dazu, oder dieses Gesalzenwerden dient zur Reinigung. Und dient zur Läuterung und dient dazu, das Echte vom Unechten zu scheiden. Ihr seht hier vorne ein Bild, das ist ein Schmelzofen. Und da kann man Erze zum Beispiel reintun. Und dann, weil die Sachen, die in dem Erz drin sind, unterschiedliche Schmelzpunkte haben, kann man so zum Beispiel Eisen von dem trennen, was da sonst noch drin war. Oder Gold oder Silber, was ihr wollt. Also Feuer als Mittel zum Läutern und zum Reinigen und zum Scheiden. Und so ist es ja. In Ländern, wo das Christsein was kostet, da wird ganz schnell klar, wer ist wirklich mit Jesus unterwegs und wer nur pro forma. Also in unserem Land sitzen ganz bestimmt in vielen Gottesdiensten, auch in Freikirchen, Menschen, die da nur sitzen aus Tradition oder weil man das so macht. Aber in den Gefängnissen in Nordkorea, da sitzen die echten Christen. Und so sagt Jesus hier, das trägt auch dazu bei, zu gucken, was trägt dich. Oder ja, einfach deutlich zu machen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Ist gut, wenn wir das immer mal wieder auch hören. Leiden um Jesu Willen ist normal, dass wir uns darauf einstellen. Wir müssen das nicht suchen. Ja, wir müssen nicht Menschen provozieren, weil wir denken, Leiden ist gut. Das kommt irgendwann auch in unserem Land vermutlich von ganz allein. Und es ist gut, wenn wir uns darauf einstellen und schon mal gedanklich mit beschäftigen, wie geht es mir dann? Bin ich bereit, diesen Weg dann auch zu gehen? Und lasst uns beten für die, die heute schon davon betroffen sind. Auch das kann einfach so ein Becher mit Wasser sein, den wir weitergeben. Vers 50 ist dann etwas einfacher. Jesus sagt, das Salz ist etwas Gutes. Wenn der Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt ihr ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Jesus sagt mal zunächst, Salz ist gut. Ja, damit kann man würzen. Salz hat man damals benutzt, um Dinge zu konservieren, also nicht eingefroren, sondern eingepökelt, so heißt das, glaube ich. Und mit Salz kann man reinigen. Meine Mutter streut Salz auf die Gehwegplatten, damit das Unkraut verschwindet. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht? Ja, kann man machen. Ne? Also Salz reinigt auch in diesem Sinn. Paulus benutzt das Bildwort vom Salz auch. In Kolosser 4, in Vers 6 sagt er, euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz gewürzt. Denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können. Wie sieht das aus mit deinen Worten? Sind sie so mit Salz gewürzte, freundliche Worte? Sind sie gehaltvoll? Machen sie einen Unterschied im Leben von Menschen? Überlegt einfach mal kurz, was habt ihr heute schon so gesprochen oder gestern oder vorgestern? Mancher erinnert sich vielleicht noch weiter zurück. Waren deine Worte stärkend für andere Menschen? Haben sie getröstet? Waren sie aufbauend? Waren es Worte, aus denen die Weisheit Gottes gesprochen hat? Oder fallen sie unter das, was Paulus in Epheser 5, Vers 4 warnend sagt, nämlich er sagt den Christen in Ephesus, schreibt ihnen, hütet euch vor närrischem und losem Geschwätz. Närrisches und loses Geschwätz, also ich hätte vorige Woche weniger gesprochen, wenn ich mich daran gehalten hätte. Und wahrscheinlich ihr auch. Nochmal positiv, Epheser 4, Vers 29, Paulus schreibt, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Als Salz sollst du so würzen, würzig sein, gute Worte weitergeben, aufbauen, Nutzen bringen. Das zweite, Salz bewahrt. Wir können dazu beitragen, dass diese Welt oder dass diese Welt nicht so schnell zerfällt, sag's mal so. Wie tun wir das? Auch durch Worte, aber vor allen Dingen auch durch unser Leben. Für welche Werte stehst du und für welche Werte stehst du ein? Vielleicht bist du der einzige Christ, der für die Wahrheit einsteht in deinem Umfeld, vielleicht an der Arbeit, keine Ahnung. Oder der Einzige, der liebevoll auch mit denen redet, die so am Rand der Gesellschaft stehen, was auch immer. Und auf diese Art und Weise kannst du dazu beitragen, dass Bewahrung geschieht, Konservierung. Auch das ist eine wichtige Aufgabe, die du als Christ hast. Und das Dritte, ich hatte schon erwähnt, die Worte Gottes reinigen. Und wenn wir sie weitergeben, tragen wir auch dazu bei, dass Dinge wieder in Ordnung kommen. Gottes Wort macht zum Beispiel Sünde bewusst und deckt sie auf. Und das müssen jetzt gar nicht so die großen Sachen sein. Vielleicht hast du es jetzt gerade in dieser Predigt erlebt, dass dir eben deutlich geworden ist, ja, ich gehe auch nicht gut um mit anderen Christen, weil ich über sie schlecht denke. Oder vielleicht einfach der Impuls, wieder neu, nimm das ernst, bete für verfolgte Christen. Das ist die aufdeckende und auch reinigende Wirkung des Wortes Gottes. All das kann auch fehlen und dann, sagt Jesus, verliert das Salz seine Salzkraft. Als kurzer Hintergrund, damals war Salz in der Regel nicht rein, sondern vermischt mit anderen Stoffen, da konnte man auch mit würzen. Aber wenn das Salz feucht wurde oder gar im Regen lag, dann wurde das Salz ausgewaschen und dieses andere Zeugs blieb übrig. Konnte man immer noch in Speisen tun, schmeckte halt nicht. Das ist salzloses Salz, was wir ja so heute nicht mehr haben. Und Jesus sagt, ohne Bild, Christen und Gemeinde kann unbrauchbar werden, kann die Salzkraft verlieren. Ganz konkret passiert das, und das setzt Jesus am Schluss, ganz konkret passiert das, wenn wir miteinander im Streit leben. Hast du mal das große Bild, auch im Streit leben mit anderen Gemeinden. Das vermindert unsere Salzkraft. Und Menschen, die keine Christen sind, interessiert kein bisschen, warum Baptisten und FEGs nicht zusammen sind. Oder warum wir nicht mit den Großkirchen zusammen sind. Und das interessiert die noch nicht mal, warum die Katholiken und die Evangelischen nicht zusammen sind. Das interessiert die einfach nicht. Sie sehen, wir können nicht miteinander und das mindert unsere Salzkraft. Und natürlich gilt es auch für die Ortsgemeinde. Gemeinden, die streiten, die verlieren ihre Salzkraft. Einer meiner Kollegen hat das immer in ein schönes Bild gepackt. Der sagt, Christen sind ja eigentlich dazu berufen, so Kämpfer für Gott zu sein, fürs Evangelium, für die Wahrheit. Und die sind dann in einer Kaserne, wie so Soldaten in einer Kaserne. Und er sagt immer, wenn die Soldaten nicht mehr rausgehen, wird ihnen in der Kaserne langweilig und dann schießen sie aufeinander. Und ich glaube, dass da was dran ist. Umgekehrt, wenn wir rausgehen, wenn wir uns den Herausforderungen stellen, dann haben wir gar keine Zeit, um aufeinander zu schießen. Und das ist das Problem und dann verlieren wir unsere Salzkraft. Und von daher ruft Jesus am Schluss dazu auf, dass wir Frieden halten und so unsere Salzkraft dann auch bewahren. Ich komme zum Schluss. Was kannst du mitnehmen? 5 Dinge haben wir gesehen und die kannst du je nachdem mitnehmen in dein Leben. Das erste, Jesus sagt, hindert ihn nicht, also diesen Dämonenaustreiber. Und für uns, für dich, für mich, lasst uns weit denken. Wenn Gutes im Namen von Jesus geschieht, wollen wir uns darüber von Herzen freuen. Ja, es ist gut. Jeder Becher Wasser zählt. Das Gebet für Verfolgte kann so ein Becher sein. Und ja, lasst uns auch dafür beten, dass die Christen in den verfolgten Ländern Menschen finden, die ihnen wohlgesonnen sind. Und wenn es ganz konkret im Straflager der eine Wärter ist, der diesen Becher wirklich weitergibt, lasst uns dafür beten. Jeder wird mit Feuer gesalzen. Jesus weist uns nochmal darauf hin, Gott prüft und läutert dich. Und vielleicht müssen auch wir mal ins Feuer der Verfolgung und dann ist es gut, uns schon jetzt darauf einzustellen. Das vierte, Salz ist etwas Gutes. Du bist berufen, Salz zu sein, zu würzen, zu konservieren und zu reinigen. Und ganz am Schluss, lasst uns Frieden halten. Innerhalb der Christenheit, aber auch ganz konkret hier in unserer Gemeinde vor Ort. Lasst uns beten und soweit ihr könnt, bitte im Stehen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns berufen hast in die Nachfolge. Und wir sind jetzt im Markus-Evangelium an Worten, die ja auch Nachfolge von unterschiedlichen Seiten her beleuchten. Ja, und ja, du hast deutlich gemacht, Nachfolge heißt auch Leiden. Leiden um deines Namens willen. Und wir bitten dich jetzt für die Christen, die nicht wie wir hier in aller Freiheit und Offenheit sich versammeln können, sondern die das erleben müssen. Herr, stärke sie und gib ihnen ganz konkret Menschen an die Seite, die ihnen wohltun, die ihnen Gutes tun und sei es nur der eine Becher mit Wasser. Und schenk uns, dass wir miteinander ja, Salzkraft haben und jeder Einzelne da, wo wir leben, dass wir gute Worte weitergeben, die bewahren, die heilsam sind, aber auch die aufdecken und die reinigen. Dazu hast du uns berufen. Und danke, dass wir das tun können in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Ein Lied?
Ein Lied.
Ein Lied.